Herzlich willkommen zum Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Directors Academy, dem einzigen digitalen Portal für die Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Sie sind Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder Beirat und suchen nach einer effizienten Möglichkeit zur Weiterbildung? Dann probieren Sie Directors Academy doch einfach mal aus. Weitere Informationen finden Sie unter directorsacademy.de/demo. Den Link und weitere Informationen finden Sie auch in den Shownotes.
Uhr, liebe Videostreamer und Streamerinnen, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zur 56. Folge des Podcasts für den Aufsichtsrat mit über 360 Anmeldungen in dieser politisch ereignisreichen Woche. Dieser Podcast wird wie immer von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzig digitale und multimediale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Weitere Informationen und die Möglichkeit für einen kostenlosen Testzugang finden Sie auf directorsacademy.de, also auf der Homepage. Alle bisherigen 55 Folgen können Sie jederzeit auf den üblichen Podcast-Plattformen anhören und auf dem YouTube-Kanal von Directors Academy auch als Video anschauen. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser Video-Livestream-Podcast-Reihe, die monatlich live bei LinkedIn ausgestrahlt wird. Es wird also aufgezeichnet, auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet. Und wie man es besser nicht planen kann, wir diskutieren heute nicht über die politische Situation in unserer Gesellschaft, sondern heute ist unser Thema politischer Diskurs im Unternehmen, Chancen oder Risiken. Heute mit unserem Gast, Frau Professorin Manuela Russo. Herzlich willkommen, Frau Russo. Wie geht es Ihnen?
Herr Ruther, es geht mir sehr gut. Vielen lieben Dank für die Einladung. Und wenn man ehrlich ist, ich glaube, gleichzeitig geht es vielen so wie mir. Mich bewegt und verunsichert das Ergebnis der US-Wahl genauso wie auch das Ende unserer Ampelkoalition. Aber ich freue mich jetzt auf unser Gespräch und auch über das Thema gesellschaftliche und politische Diskurse im Unternehmen. Ich freue mich drauf.
Ja, aber ich glaube, das ist auch ein Zeichen unserer Gesellschaft, dass wir immer mehr auf dünnem Eis leben und entscheiden müssen. Dünne Informationsbasis, Verunsicherungen. Aber der Mensch ist flexibel, das kriegen wir alle hin. Frau Professorin Manuela Russo ist Hochschuldozentin, Autorin, Aufsichtsrätin und Diversity-Expertin. Sie trug über 25 Jahre im Aufsichtsrat eines weltweit agierenden DAX-Konzerns, der Beiersdorf AG in Hamburg, zum Erfolg dieses Unternehmens bei. Aus der exponierten Führungsposition, die Manuela Russo im Aufsichtsrat von 1999 bis Anfang dieses Jahres einnahm, brachte sie sich in die Diskussion um berufliche Gleichberechtigung ein, engagierte sich für das Thema Frauen in Führung und gab als Mentorin und Professorin ihr Wissen und ihre Erfahrung an den Nachwuchs weiter. Frau Russo lehrt seit 1992 an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater im Studiengang Kultur- und Medienmanagement. 2009 bis 2021 war sie zusätzlich Mitglied im Aufsichtsrat der Max Invest AG. Sie engagiert sich ehrenamtlich bei Frauen in die Aufsichtsräte, FIDA, im Verband Führungskräftechemie und leitet dort die Aufsichtsratskommission. In der ULA, Vereinigung der Deutschen Führungskräfteverbände, bringt sie ihre Erfahrung im wissenschaftlichen Beirat ein. Wir brauchen Frauen, die sich trauen, lautete ihr letztes Buch, in dem sie anhand ihres persönlichen Lebenswegs zeigte, dass Frauen ihre individuellen Stärken und ihre gestalterische Kraft nicht nur in der Arbeitswelt einbringen müssen, sondern es auch mit die Zukunft des Unternehmens mitbestimmen können. Für ihr gesellschaftliches Engagement wurde sie 1999 mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet. Die VOG Business wählte sie 2002 zu den 100 Top-Businessfrauen in Deutschland. 2008 erfolgte die Aufnahme in die Hall of Fame des Fachverbands Sponsoring. 2023 wählte Beyond Gender Agenda sie zu den 100 Top-Diversity-Expertinnen in Deutschland. Und 2024 zu den Top Women of the Year. Herzliche Gratulation. Und last not least, die Beiersdorf AG zeichnete Frau Rousseau im März diesen Jahres für ihr inspirierendes und langjähriges gesellschaftliches Engagement mit dem Beiersdorf Philanthropie Award Inspired by Manuela Rousseau aus. Dieser Preis wurde neu geschaffen und wird vom Unternehmen ab 2025 jährlich vergeben. Bevor wir aber nun jetzt zum Thema kommen, Frau Rousseau, muss ich Sie fragen, weil auf Ihrer Homepage bezeichnen Sie sich selbst als Mutmacherin. Frau Rousseau, haben Führungskräfte von heute zu wenig Mut?
Erstmal ganz herzlichen Dank für diese lange Anmoderation. Es zeigt einfach ein sehr langes Berufsleben auf und das ist auch sehr erfolgreich und nicht alleine passiert, sondern immer auch in Teams. Und das ist auch meine Haltung und meine Meinung. Wir sind Mutmacher, jeder für jeden. Und deswegen steht es auch auf meiner Webseite. Das habe ich mir gar nicht selbst ausgedacht. Das waren eher Mentees, die immer wieder gesagt hatten, oh, vielen Dank, Sie haben mir so viel Mut gegeben, Sie haben mir Mut gemacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach ja, das gefällt mir und das gebe ich auch gerne an Führungskräfte, die noch welche werden wollen, aber die es auch sind, gerne weiter. Mut machen sollten wir vielleicht in unserer Gesellschaft sowieso jeden. Insofern, ja, es steht drauf.
Vor 5 Jahren, wie erwähnt, haben Sie Ihr Buch herausgebracht. Wir brauchen Frauen, die sich trauen. Der Untertitel ist so interessant und passt ganz gut zu uns. Mein ungewöhnlicher Weg bis in den Aufsichtsrat eines DAX-Konzerns. Wir haben ja zahlreiche Kandidaten und Kandidatinnen, die nach ihrem ersten Aufsichtsrats- und Beiratsmandat trachten und demzufolge eine sehr interessante Lektüre. Meine Frage ist es, wir brauchen Frauen, die sich trauen. Glauben Sie, Frau Rousseau, dass heute es noch Frauen gibt, die sich nicht trauen?
Danke. Es hat immer Frauen gegeben, die sich trauten, auch vor mir und vor vielen anderen Frauen. Und sie haben ihre Stimme erhoben bei gesellschaftlichen Missständen oder aber auch, wenn es einfach darum ging, Vorreiterrollen zu übernehmen. Aber es fehlten wirklich in der Wirtschaft lange Zeit weibliche Vorbilder. Das ändert sich langsam. Ich war letzte Woche gerade in einem DAX-Konzern zu Gast und habe vor einem Frauennetzwerk gesprochen. Und ich kann Ihnen sagen, dieses Stückchen, du kannst das, du brauchst keine Hemmung haben, du brauchst nicht das sogenannte Imposter-Syndrom pflegen. Oh Gott, kann ich das, sollte ich, will ich? Also dieses kleine Stückchen Mut machen, tut immer noch gut. Ja, es ist, sie trauen sich alle. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ich nehme mal das Beispiel Beiersdorf, da zeigen ja die Zahlen, dass sich seit der Einführung der Quote, das war 2015, insbesondere durch FIDA, sehr viel verändert hat. Das heißt, bei uns im Unternehmen, also an 99 war ich noch die einzige Frau im Aufsichtsrat. Und über die Jahre konnten wir kontinuierlich immer mehr Frauen ermutigen. Das heißt, als ich heute rausgegangen bin, 2024 im April, haben wir von 12 Positionen 7 mit Frauen besetzen können und 5 mit Männern. Also insofern, ja, ein bisschen ermutigen hilft, aber es hat sich zum Glück auch sehr viel getan.
Ja, ich würde die Frage im Prinzip auch anders eigentlich stellen würden in einem anderen Umfeld. Gibt es wirklich Führungskräfte, die sich nicht trauen? Weil ich glaube, das ist auch bei Männern so, dass es eine ganze Menge qualifizierte Führungskräfte, Persönlichkeiten gibt, die man motivieren und muss und Mut machen muss, damit sie sich trauen für höhere Aufgaben in den jeweiligen Organisationen.
Das ist in Studien tatsächlich belegt. Also dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug oder noch nicht so weit, das gibt es ebenso auch bei Männern. Das ist völlig richtig. Genau. Ja. Sie haben gefragt, haben Führungskräfte von heute zu wenig Mut auch? War das die Frage eben auch?
Ja.
Ja, da bin ich allerdings überzeugt, wer es bis da geschafft hat und eine Führung übernommen hat, hat es meistens ja auch von sich aus entschieden und sonst wären sie ja nicht da, also haben sie auch ausreichend Mut. Vielleicht brauchen wir aber in Zeiten wie diesen eine Extraportion Mut, nenne ich das jetzt einfach mal, weil wir sind, ja, weil ich glaube, dass wir so viele eingefahrene Wege haben und diese zu verlassen, das erfordert auch von Führungskräften nochmal wieder eine Portion Mut. Und es hängt auch von der jeweiligen Unternehmenskultur ab, wie viel Mut eigentlich auch gewollt ist. Wir brauchen in der Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, wo auch immer, den Mut aller Führungskräfte, um unseren Stillstand in einen Aufbruch zu verwandeln. Davon bin ich tief
überzeugt. Absolut,
ja. Und Führungskräfte
Bitte? In wenigen Tagen kommt Ihr neues Buch heraus im Springer Verlag. das Sie zusammen mit Dr. Julia Duwe, Partnerin von Roland Berger, geschrieben haben, mit einem für mich verrückten Titel: Aufsichtsrat 2030, wie Aufsichtsräte durch Ambidextrie die Weichen für die Zukunft stellen. Und dafür haben Sie haben zu dem Thema auch schon ein Interview gegeben, was ich nachgelesen habe. Ein verrückter Titel, Ambidextrie,
also ich auch dreimal gehört.
Multitasking-Fähigkeit kennen wir alle, aber Ambidextrie, und tatsächlich gibt es Menschen, und das ist Ambidextrie, die mit beiden Händen gleich geschickt sind, aber niemand kann leider mit beiden Händen unterschiedliche Inhalte schreiben, habe ich nachgelesen. Das kann nur Marilje Milovic in den ZDF-Filmen Kriminalkommissarin Maria Brandt. Ja. Und demzufolge müssen Sie mir zwei, drei Sätze geben, Frau Rousseau. Ambidextrie im Aufsichtsrat. Gerne. Was kommt hier auf uns zu?
Sehr gerne. Vielleicht muss ich noch sagen, das Buch hat allein Frau Dr. Duwe geschrieben. Ich durfte ein Interview für dieses Buch geben. Okay. Das habe ich gemacht. Und Frau Duwe ist heute, wenn ich es richtig weiß, auf der 13. Fachtagung für Aufsichtsräte und stellt dieses Buch auch vor. Also Herr Rutter, ich war mindestens genauso erstaunt wie Sie, als ich die Anfrage von Frau Duwe bekam und habe auch gedacht, ob ich einen Beitrag dafür schreibe. Ich war skeptisch und ein neues Thema. Ist das überhaupt ein neues Thema? Also auch ich habe ein bisschen überlegt. Mir fiel dann aber doch recht schnell auf, dass die Schnittmengen zwischen den Themen politische und gesellschaftliche Diskurse in Unternehmen und dem Thema Ambidextrie vorhanden sind. Was meine ich damit? Die Häufigkeit, die Geschwindigkeit, die Intensität, mit der Einschläge, sagen wir mal neue Trends, technologische Herausforderungen, zwingen die Unternehmen ja zur Veränderung. Und das nimmt auch noch mehr zu. Damit ist, glaube ich, noch gar nicht Schluss. Dies verlangt aber aus meiner Sicht noch mehr die Fähigkeit, beides zu tun, nämlich das Spannungsfeld aus Kerngeschäft und Zukunftsgeschäft in eine Balance zu bringen. Wir können nicht warten. Wir müssen, und da muss die Geschäftsleitung natürlich mit in den Vordergrund treten, aber wir müssen auch die Aufsichtsräte im Blick haben und deren unterstützen, diese beiden Welten auszubalancieren. Das sehe ich auch als eine Aufgabe im Aufsichtsrat. Und zugleich sind die Gremien selbst ja auch noch wieder in einer Transformation, in der das laufende Geschäft ausgeführt wird, sind gleichzeitig immer neue Themen. Und das alles gilt auch für den Aufsichtsrat. Können wir aber gerne auch noch ein bisschen vertiefen. Also nach meiner ersten Skepsis habe ich dann gedacht, ach ja, irgendwie ist da eine Schnittstelle auch zu meinem Anliegen, diese Themen mehr ins Gespräch zu bringen.
Also wir werden mit Spannung das Buch lesen, um zu schauen, was wir zukünftig als Aufsichtsräte anders machen müssen. Vielleicht ganz kurz nur, Sie waren jetzt seit 99 Mitglied des Aufsichtsrats der Beiersdorf AG, vertraten dort natürlich die Arbeitnehmerseite. Und Sie waren damals klassisch natürlich die erste und einzige Frau im Gremium. Das hat sich geändert über die 25 Jahre hinweg. Aber können Sie sich nicht noch damals daran erinnern, wurden Sie, als Sie angefangen haben, von den Männern ernst genommen?
Also da ist ja bis 94 gab es gar keine Frau im Aufsichtsrat und ich war dann sozusagen der Überraschungsgast 99 als erste und einzige Frau in diesem Gremium. Und es waren damals Männer, die mich eingeladen haben, Mitglied beim VAA zu werden, beim Verband der akademischen Angestellten, und die mich auch gefragt haben, ob ich mir vorstellen könnte, zu kandidieren. Und nach einigen Zögern sagte ich dann ja. Meine erste Wahl hatte ich verloren, aber im Sinne der Frauen, glaube ich, habe ich gewonnen. Wir haben schon mal Sichtbarkeit hergestellt und damit schon den allerersten Schritt gemacht. Die Frage, ob ich von den Männern als einzige Frau im Gremium ernst genommen werde, ich finde, das hat eine Zeit gedauert. Und ich musste es mir auch erarbeiten. Ich nehme mal das Beispiel also wir hatten vielleicht 3-4 Aufsichtsratssitzungen schon, habe ich schon mitgemacht. Und dann irgendwann habe ich aber ein Thema gehabt, in dem ich der Meinung war, dazu kann ich nicht Ja sagen. Ich möchte mich da mit einem Nein einbringen. Was das für ein Eklat herausgerufen hat, ja, damals, als ich dann mich meldete, mich vorbereitet hatte, das vorgetragen hatte, warum ich das jetzt so machen möchte und Erklärung, ich muss die Arbeitnehmer vertreten und ich weiß, es geht ums gesamte Unternehmen, alle Vorurteile, ich habe mich wirklich top vorbereitet. Und dann habe ich gesagt, ich würde mich dann doch dafür entscheiden, Nein zu sagen. Also der ganze Raum raunte fast Und sie sagten, Frau Russo, können wir Sie nicht nochmal überzeugen oder wollen wir nochmal auf den Flur gehen oder so, damit wir Ihnen das erklären? Also das war schon sehr despektierlich. Also das war unter der Gürtellinie. Ich habe dann beantragt, dass wir die Sitzung unterbrechen, damit ich mich mit den Arbeitnehmervertretern beraten kann. Das haben wir auch gemacht. Und was dann noch passierte war, das kann ich heute so sagen, weil es nicht mehr zuzuordnen ist, der damalige Aufsichtsratsvorsitzende kam in den Raum, riss die Tür auf und schrie, wie können Sie uns in so eine Situation bringen? Und ging raus und knallte die Tür zu. Also an dem Tag ging es mir ziemlich, mir war das ziemlich warm geworden. Ja, als ich im Raum zurück war, habe ich dann gedacht, okay, ich werde jetzt eine Enthaltung an und frage aber hinterher nochmal alle, warum man in einem Aufsichtsrat mit Nein nicht mit Nein stimmen kann und das ein normaler Zustand ist. Es ist ja keine Gefahr, dass der Vorschlag nicht durchgeht. Der Vorsitzende hat immer die Zweitstimme. Also darf ich nicht nach meinem Gewissen auch, muss ich kollektiv mich anpassen? Ist das die Arbeit im Aufsichtsrat?
Dazu muss man sagen, das war sicher damals auch kein Beiersdorf-spezifisches Momentum, sondern das war vor 25 Jahren halt Usus, dass in einem Aufsichtsgremium immer zu 100% Ja oder Nein gestimmt worden ist. Ja. Davon ist man heute, glaube ich, in intelligenten Aufsichtsgremien schon lange weg, dass man keine 100% Zustimmung zu irgendwelchen Themen hat. Aber wir sollten uns jetzt unser Thema nähern. Und da beginnen wir immer mit unserer klassischen Interaktion mit unseren Zuschauern und Zuhörern. Ja. Liebe Zuhörer, Sie kennen das an dieser Stelle schon. Ich stelle Ihnen eine Frage, dass Sie möglichst kurz beantworten und mit dem Sendeknopf möglichst alle gleichzeitig das in der Kommentarspalte wegschicken. Und die Frage lautet: Unternehmen müssen mehr politische Verantwortung übernehmen. Das sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ob Rechtsruck oder Klimawandel, ob gute oder schlechte Politiker, Unternehmen müssen deutlich mehr politische Verantwortung übernehmen, wird zahlreich an vielen Stellen gefordert. Und in der heutigen Zeit sei auch ein Nichthandeln politisch. Also, was ist Ihre Meinung? Die konkrete Frage lautet: Müssen Unternehmen mehr gesellschaftliche und politische Verantwortung übernehmen? Ganz einfach, antworten Sie nur mit Ja oder Nein. 4, 3, 2, 1, Sendeknopf. Und dann können wir aus dem linken Augenwinkel sehen, wie Sie abgestimmt haben. Und jetzt sind wir mitten im Thema in dieser politisch ereignisreichen Woche. Gesellschaftlicher und politischer Diskurs im Unternehmen, Chancen oder Risiken. Liebe Frau Rousseau, bevor ich politische Verantwortung übernehmen kann, muss ich zuerst mal analysieren, denken und dann kommunizieren. Aber jetzt kommt natürlich die Frage, kommunizieren mit wem? Meine Frage lautet, welche Vorteile sehen Sie in der Förderung eines politischen Diskurses innerhalb eines Unternehmens und wer soll mit wem politisch diskutieren?
Der Vorteil liegt für mich eindeutig darin, dass die gesellschaftlichen und politischen Diskurse die Kultur des Unternehmens massiv beeinflussen können, in die eine oder in die andere Richtung. Sie kann sozusagen eine offene Kommunikation im Bewusstsein des Unternehmens, der Kollegen und Kolleginnen fördern oder auch die Diskussionsfreudigkeit bedeutet, dass es einen Konsens darüber gibt, dass es andere Meinungen gibt. Das ist ja nicht ganz selbstverständlich in Zeiten wie diesen, wo die Leute gerne übereinander, gegeneinander reden und nicht unbedingt miteinander reden. Also da sehe ich schon einen anderen Anforderungspunkt, sage ich so. Aber auch die Studie von Kienbaum, die haben ja eine Umfrage gemacht zum Thema Corporate Governance jetzt im Juni. Da sagen, in Anbetracht der zunehmenden gesellschaftlichen Polarisierung halten es 70% der Teilnehmenden für sinnvoll, dass sich Vorstände und Aufsichtsräte öffentlich an den Diskussionen beteiligen, an den Diskursen beteiligen. Also ich glaube, wir haben am Anfang über Transformationen gesprochen, die Gremien ja auch miterleben gerade. Da ist Handlungsbedarf aus meiner Sicht und es wird Vorteile haben.
Ja, da müssen wir dem Einzelnen dann natürlich noch mit eingehen, weil intern, wer soll mit wem diskutieren, ist relativ leicht zu managen, denke ich. Aber wer extern kommuniziert, das, denke ich, muss auch in irgendeiner Form abgestimmt sein. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu.
Da kommen wir gleich noch drauf, genau.
Was mich interessiert, weil Sie ja Arbeitnehmervertreter 25 Jahre war, wie wirkt sich denn der politische Diskurs auf den Arbeitnehmerwahlkampf für den Aufsichtsrat aus?
Naja, ich sag mal, im Wahlkampf habe ich sehr oft zu hören bekommen, ihr kommt sowieso nur, wenn ihr gewählt worden wollt, oder ihr da oben wisst sowieso nicht, was hier läuft. Es war natürlich für mich selbstverständlich, dass ich alle Produktionsstätten in Deutschland besucht habe und nicht nur im Wahlkampf. Da habe ich es auch immer wieder so gehandhabt, dass ich mir Termine geholt habe mit den Gremien, mit den Betriebsräten, mit den Sprecherausschüssen, mit den vorhandenen Aufsichtsräten, um sozusagen auch an der Basis überhaupt mitzukriegen, was passiert da, was läuft da, und auch gegen diese Vorurteile zu arbeiten. Also insofern fand ich das auch, dass ich jetzt über 25 Jahre meiner Amtszeit den Kontakt gehalten habe, dass ich auch zwischendurch hingefahren bin. Also ich habe meine Rolle als Arbeitnehmervertreterin sehr ernst genommen, um sozusagen zu verstehen, was an der Basis passiert. Der Unterschied ist doch bei den Anteilseignern, dass die nicht jeden Tag vor Ort sind. Das ist halt der Vorteil, den wir haben, den die Mitbestimmung uns einräumt, dass wir das Ohr am Geist, im Zeitgeist haben, was im Unternehmen genau passiert. Und das hat mir wahrscheinlich auch genau das, den Erfolg eingebracht, dass ich dann doch 5-mal wiedergewählt wurde. Das ist schon ein sehr großes Vertrauen, das ich da genieße. Und Sie wissen selber, Vertrauen kann ich gar nicht mitteilen, weil wir dürfen ja nichts mitteilen, was wir im Aufsichtsrat letztendlich entscheiden oder wer sich wie entscheidet. Also ich muss dann gucken, dass ich sehr persönlich mich einbringe in der Belegschaft, damit es funktionieren kann.
Also wenn wir uns einig sind, dass die Förderung eines politischen Diskurses innerhalb des Aufsichtsrates nur positiv ist, dann stellt sich mir aber die Frage, wer ist denn für die Förderung eines politischen Diskurs innerhalb des Aufsichtsrats verantwortlich? Es gibt ja nicht nur Vorteile bei diesem Diskurs.
Oh ja, das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Die Vorteile liegen darin. Also welche Vorteile sehen Sie in der Förderung? Oder was war jetzt die Frage? Ja. Nee, wer ist verantwortlich, war Ihre Frage gerade. Also,
ja, fangen wir mit der Verantwortlichkeit an und dann mit den Vorteilen. Oder umgekehrt, so wie Sie es
sagen. Oder umgekehrt. Also die Verantwortlichkeit liegt darin, dass eine gemeinsame Haltung von Aufsichtsrat und Vorstand zu den Unternehmenswerten, zu dem Geschäft, in dem wir tätig sind, das, was uns speziell betrifft, in allen Richtungen, gesellschaftlich, politisch, rechtlich diskutiert und auch verabschiedet wird. Ich denke, dieses stärkt die Unternehmenskultur. Und ganz ehrlich, diese Zeiten, in der wir leben, erfordert eine klare Haltung, die man nicht für sich behält, sondern die man miteinander teilen sollte. Deswegen halte ich es für wichtig, wirklich offen und auch sehr solidarisch miteinander einzustehen. Wir müssen auch lernen, dass es andere Meinungen gibt und es das polarisiert und dass das eine schwierige Situation ist. Das ist nicht
einfach. Was sind die Vorteile? Und wer ist dafür zuständig, dass dieser politische Diskurs regelmäßig stattfindet?
Na, ich will mal beschreiben, wie ich das mit Herrn Pörlert gemacht habe in dem Moment, als ich stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende wurde, weil mir das ja ein Anliegen ist. Ich bin an ihn herangetreten und habe gefragt, könnten Sie sich vorstellen, dass wir beide einmal in der Woche oder alle 14 Tage kurzes Telefonat haben, eine halbe Stunde oder so. Und ich würde für den gleichen Tag ein Telefonat mit den Arbeitnehmervertretern machen, ja, und berichte dann, was haben Sie in der Woche bei Beiersdorf erlebt, gemacht, getan, entschieden oder so, was darf ich davon mitnehmen, so dass wir einen Informationsfluss hatten, der es uns außerhalb des Aufsichtsrates sehr gut ermöglicht hat, uns immer auf dem Laufenden zu halten. Also ich kann nur sagen, wenn ein Aufsichtsratsvorsitzender es schafft, sich die Zeit zu nehmen, nicht so, wie wir es jetzt gemacht haben, das ist vielleicht extrem, aber doch eben außerhalb der Sitzung auch für jeden erreichbar zu sein und auch angesprochen werden. Jeder von uns, egal ob Arbeitnehmer oder Anteilseigner, kann jederzeit zum Handy greifen und den Vorsitzenden anrufen.
Ja, aber das ist jetzt, sage ich mal, mehr dieser Aspekt Informationsfluss, Berichtsabstimmung, alle auf dem gleichen Entscheidungsniveau zu bringen, finde ich okay und ist auch absolut notwendig. Aber was ich meine, politischer Diskurs beispielsweise, wie verhalten wir uns zum Ergebnis der US-Wahl? Was ist die Auswirkung für unser Unternehmen? Was muss sich bei uns ändern? Wie bereiten wir uns vor? Dieser politische Diskurs oder die Frage, was ist unsere Stellungnahme, unsere Meinung zu einer politischen extremen Partei in unserer Politiksituation? Das ist der politische Diskurs. Und da ist meine Frage, wer ist dafür verantwortlich?
Dieser politische Diskurs wird vom Vorstand aus eher gelebt. Ja, also Herr Warnery als CEO geht raus und spricht nicht nur drüber, sondern schließt sich auch an mit Initiativen wie Aktion Zusammenland zum Beispiel, wo die großen Wirtschaftsunternehmen, Zeitungen, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Tagesblatt und so weiter, 700 Unternehmen gewonnen haben, sich zu äußern. Und dann wird auch darüber gesprochen. Da kann ich, ich weiß nicht, ob es zu weit ist. Aber auf jeden Fall im Aufsichtsrat kommen die Themen nicht rauf, weil es ist nicht unsere Aufgabe, es ist unser Geschäft im Auge zu behalten. Vielleicht ist die Frage, verkaufen wir noch Produkte nach Russland? Vielleicht ist es eine Frage, die in den Aufsichtsrat gehört, wollen wir in neuen Märkten gehen, wo wir vielleicht aber auch große Schwierigkeiten sehen, politische Schwierigkeiten sehen. Das sind Themen, die müssten wir dort besprechen. Also wenn der Zusammenhang zwischen unserem Geschäft und der politischen Situation eine Relevanz hat, gehört er für mich auch in den Aufsichtsrat. So würde ich das sagen. Ich würde aber trotzdem noch mal ein Beispiel bringen. Beiersdorf hat sich ja an dieser Kampagne Zusammenland beteiligt und eine Reaktion kam aus den USA an unseren Vorsitzenden, Vorstandsvorsitzenden in dem Fall. Und zwar war das ein Neffe eines damaligen Aufsichtsrates, als die Nationalsozialisten ist sozusagen jüdische Vorstände und Aufsichtsräte verboten haben, weiter zu arbeiten. Das war ein Angehöriger von einem unserer ehemaligen Vorstände. Der hat uns geschrieben und sich bedankt, dass Beiersdorf das ganze Leben lang diese Menschen weiter unterstützt hat, die Kollegen und Kolleginnen, ja. Und er ist nach Deutschland gekommen auf Einladung des CEOs. Und er hat mit Beiersdorfern diskutiert über die Zeit damals, was das für eine Bedeutung hatte. Auch das ist politisch. Also auch da waren die Aufsichtsräte eingeladen, aber initiiert vom Vorstand. Aber die Themen kommen von außen auf uns zu, ob wir es wollen oder nicht. Also auch eine gemeinsame Town Hall, Ask What You Want, war das Thema. Alle Menschen aus ganzen 120 Ländern konnten sich einwählen und Fragen stellen zum Ukraine-Krieg, zu Russland. Ganz bewegende, intensive Momente. Ja. Das kann man in einem Unternehmen machen, wenn man daran glaubt, dass das unsere Unternehmenskultur fördert. Ja, oder man sagt, ich sage dazu nichts, geht auch. Ja.
Also, dass alles einen großen Vorteil hat, dass es notwendig ist, das leuchtet uns, glaube ich, alle ein. Und solche politischen Diskussionen innerhalb eines Aufsichtsgremiums müssen wie alle anderen Diskussionen im Aufsichtsrat immer konstruktiv und respektvoll ablaufen, ohne Polemik. Wobei bei politischer Diskussion ist es ja relativ leicht und verlockend, in die Polemik abzudriften. Und demzufolge meine Frage, Frau Russo, welche potenziellen Risiken sind denn mit solchen politischen Diskussionen im Aufsichtsrat verbunden?
Das knüpft so ein bisschen an, was wir eben schon hatten. Vielleicht müssen wir etwas korrigieren, nämlich ein Sprichwort. Da heißt es ja so schön, reden ist Silber, schweigen ist Gold. In meiner Fassung würde es heute heißen, schweigen ist Silber und miteinander reden ist Gold. Und wir müssen uns die Zeit nehmen und auch die Möglichkeit geben, diese Form der Diskussion zu erlernen. Auch dazu gibt es schon wieder, ich glaube, die Metastudie heißt hier, gibt schon wieder viele Hinweise, wie man diese Themen in Unternehmen platziert. Ich glaube, da geht es schon gar nicht mehr darum, ob, sondern wie machen wir es richtig? Und wer kriegt dafür die Verantwortung? Das, was Sie gerade gefragt haben. Ich gehe noch mal einen Schritt in den Bereich Führungskräfte. Das hat ja ein Thema nicht nur für die Vorstände, für die Aufsichtsräte, sondern auch für alle Führungskräfte. Wenn es in einem Team mit Führungskraft zu folgendem Dialog kommt, bei uns können ja nur noch Schwule oder Frauen Karriere machen. Was erwarte ich dann von der Führungskraft? Ja, in diesem Fall hat diese Führungskraft keinen Kommentar abgegeben. Insofern landete das dann bei den Diversity-Beauftragten, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Was haben wir daraus als Konsequenz gezogen? Nicht nur aus diesem einen Beispiel. Beiersdorf ist im Moment dabei, 3000 Führungskräfte weltweit zu schulen, um einen integrativen Diskussion Antworten geben zu können. Das heißt, wir sagen das nicht nur, ja, wir möchten die Unternehmenskultur verändern. Wir versuchen es aktiv zu begleiten.
Ja. Ja, ja, und das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel. Haben Sie vielleicht weitere Beispiele, wie eine politische Diskussion, die strategische Ausrichtung des Unternehmens positiv beeinflussen kann?
Ja, wir haben zum Beispiel Und damit sich alle respektiert fühlen, gibt es verschiedene Ansätze. Wir haben bei Beiersdorf, das sagt der Corporate Governance Codex, wir sind verpflichtet, uns weiter zu schulen. Bei Beiersdorf wird das für alle Aufsichtsräte zweimal im Jahr angeboten. Das können Themen sein wie KI oder Nachhaltigkeit, Diversität, was auch immer. Wir nehmen uns dafür immerhin 3 Stunden Zeit außerhalb einer Aufsichtsratssitzung. Man ist da selbstverständlich freiwillig. Die Vorstände sind auch mit eingeladen. Das umfasst so, wir haben dann einen Experten, der von außen zu diesem Thema einen gewissen Informationsstand gibt. Es gibt eine Wettbewerbsanalyse, es gibt die Führungskräfte bei Beiersdorf, die sagen, wie wird es bei uns heute bearbeitet und wo sind die Baustellen, wo müssen wir was tun. Dort wird sehr offen diskutiert. Ja, aber es ist keine Aufsichtsratssitzung, sondern eine zusätzliche Geschichte und die ist freiwillig. Aber dort finden dann diese Diskurse auch tatsächlich statt, weil da gibt es das nicht, kein Protokoll, das ist so außerhalb des Protokolls und da kann man auch einfach mal eine Meinung sagen. Und das wiederum hilft aber auch in Aufsichtsratssitzungen etwas konstruktiver, offener, sich zu trauen, Fragen zu stellen oder ein Thema hochzuholen. Denn das als Beispiel für Sie. So.
Ja, haben Sie neben dieser Fort- und Weiterbildung ein weiteres Beispiel oder eine weitere Best Practice, wie man politischen Diskurs innerhalb des Aufsichtsgremiums fördern kann?
Ja, vielleicht kann man noch einen Punkt mitnehmen. Und zwar, Beiersdorf macht jetzt, ich glaube, seit 8 Jahren alle 2 Jahre eine Effizienzprüfung. Die ist sehr umfangreich, extrem umfangreich. Es werden die Vorstände einbezogen, es werden die Aufsichtsräte einbezogen, es werden die Ergebnisse geteilt, es werden daraus die Schlüsse gezogen, es werden Maßnahmen abgeleitet, die diese vielleicht unbefriedigende Situation verändern können. Und dann wird es auch verglichen mit den Ergebnissen vor 2 Jahren. Also auch da ist ja sozusagen der Dialog gewollt und gefördert.
Ja.
Das wären so 2 Beispiele. Und das andere war ja, dass ich eben sozusagen den Dialog, den direkten Dialog zwischen Aufsichtsratsvorsitzenden und den Mitarbeitern nochmal versucht habe zu fördern.
Ja. Haben Sie in Ihrer beruflichen Erfahrung auch mal erlebt, dass Kommunikation geschult und gefördert wurde, weil Diskurs basiert ja auf der Kommunikation von mindestens 2 Menschen, die beide kommunikationsfähig und kommunikationswillig sein müssen.
Ja.
Und das liest man ja auch gelegentlich in Studien, dass auch unsere obersten Führungskräfte doch gelegentlich ein Kommunikationsdefizit haben. Zuletzt hat die Frau Dr. Binder-Tietz in ihrer Doktorarbeit das ja analysiert, die auch mal bei uns Gast war, über die Kommunikationsfähigkeit von Vorstandsvorsitzenden und Aufsichtsratsvorsitzenden gearbeitet hat. Also die konkrete Frage ist, haben Sie das mal erlebt, dass so eine persönliche Kompetenz wie Kommunikationsfähigkeit geschult und trainiert wurde?
Häufig. Also fast jeder, der noch nicht in einem Aufsichtsrat oder in einem, insbesondere in einem Vorstand mitgewirkt hat, bekommt Pakete, die er für sich selber definieren kann, wo noch Defizite sind. Wenn eine Finanzvorständin das erste Mal sozusagen in ihrer Rolle ist, wird sie auf einer Hauptversammlung berichten müssen, Fragen beantworten müssen. Da werden selbstverständlich Medientrainings angeboten. Oder eben auch, in den Medientrainings sind dann häufig auch genau diese Diskurse. Ja, also wenn ein Journalist so und so nachfasst und wie kann er am besten antworten, wie geht das? Ja, klar. Also das war jetzt für mich so, ja klar, Entschuldigung, in der Stadt, ja, eindeutig.
Wenn wir nochmal auf den Aspekt von vorhin zurückgekommen sind, den Sie ganz am Anfang gesagt haben, der politische Diskurs beziehungsweise die politische Kommunikation nach außen, die ja im Wesentlichen in der Verantwortung des Vorstands, in des Vorstandsvorsitzenden liegt, Klammer auf, was ja immer mehr aufgeweicht wird, zum Beispiel durch die konkreten Fragen der Investoren, der Proxy-Advisor etc., die konkret den direkten Kommunikation zum Aufsichtsrat und zum Aufsichtsratsvorsitzenden suchen, ist ja der Schritt von einer politischen Diskussion, einer politischen Kommunikation nicht mehr weit zur sogenannten Corporate Influencer. Es ist ja ein neues, auch Bußwort, was immer öfters diskutiert wird. Hat ein Unternehmen die Pflicht, die Aufgabe, Gesellschaft und Politik in irgendeiner Form zu influenzieren, das heißt zu beeinflussen, durch ihre Position, durch das Wissen etc., was da vorhanden ist, was ja in der Regel eher bei Public Relations, Investor Relations etc. liegt. Die konkrete Frage, wie sehen Sie denn das? Sollte ein Aufsichtsrat ein Corporate Influencer sein?
Mich stört an dem Wort am meisten, dass das ja ein regelmäßiges Treffen ist. Ja? Also wenn es gelegentlich ein Investor, ein Aktionär darum bittet, mit dem Vorsitzenden zu sprechen, wird das ermöglicht, auch bei Beiersdorf. Das ist keine Frage. Das ist ja auch ist erlaubt und vorgesehen und so weiter. Also das wird auch wahrgenommen. Natürlich kann dann ein Investorengespräch auch der Aufsichtsratsvorsitzende führen. Aber ich denke, ansonsten ist der Aufsichtsrat für mich nicht in diesem Feld, also nicht auf diesem Spielfeld. Für mich ist er kein Corporate Influencer. Die Kommunikationshoheit liegt ja eigentlich innen und außen beim Vorstand in erster Linie und nicht beim Aufsichtsrat. Und die Diskussion über die grundsätzliche Haltung zu diesen politischen und gesellschaftspolitischen Themen, die gehören für mich wieder in den Aufsichtsrat. Also so wäre mein Zuschnitt, den ich mir so vorstelle. Ich glaube, weiß ich nicht, ob es da eine allgemeine Regel gibt.
Ich glaube nicht. Es gibt gesetzliche, rechtliche Regelungen, wer wann was sagen darf. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass die sogenannte Kommunikation als Ganzes nach außen, egal wer das ist, Vorstand oder Aufsichtsrat, in ein vorher abgestimmtes Regelwerk gehört, wo eindeutig das Rollenverständnis und die Rollenverantwortung definiert wird, wer wann was zu sagen hat. Insbesondere gehört das rein in das Protokoll und in das Playbook fürs Krisenmanagement. Korrekt. Also das merken wir ja ab und zu leider immer noch, dass viele Unternehmen in der Krise nicht ein solches Communication Playbook haben und da jeder lustig drauf hinbabbelt und dann eher vielleicht die Krise verschärft, als sie nach außen hin zu, sag ich mal, entschärfen und eher managebar zu machen.
Kann man nur hoffen, dass man eine verdammt gute Public Relations Governance Abteilung hat, die genau diese Themen auch begleitet.
Aber das ist wiederum die Aufgabe des Aufsichtsrates, da die richtigen Fragen zu stellen und sicherzustellen, haben wir ein Playbook fürs Krisenmanagement, haben wir eine abgestimmte Kommunikations- und Informationsrichtlinie.
Genau da.
Und.
Ja.
Intensive politische Diskussionen beeinflussen in allen Lebenssituationen unsere Entscheidungen, nicht nur im Unternehmen, sondern natürlich auch privat und sowohl positiv als auch negativ. Und das heißt, jeder Einzelne, der in ein Aufsichtsgremium kommt und dort sitzt, hat eine eigene persönliche, sage ich mal, Struktur, er ist risikoavers, er ist risikofreudig, er hat diese politische Neigung, er hat diese gesellschaftliche Vorlieben. Und was muss denn ein Aufsichtsgremium tun, um diese diversen, unterschiedlichen Strukturen zum Wohle des Unternehmens in eine Richtung zu bringen? Das heißt, wie kann der Aufsichtsrat einer eventuellen Kakophonie entgegenwirken?
Ich finde es ja gerade das Spannende, dass die Individuen da sitzen mit unterschiedlichen Meinungen und überlege gerade, ob ich das so, sie müssen in Einklang gebracht werden, wirklich der Ansatz ist. Für mich ist es eher so, wir leben in einer Gesellschaft, in der sich jetzt Kulturen, Geschlechterrollen, Berufsbilder verändern. Und so kommen die Kollegen ja auch in den Aufsichtsrat rein. Sind wir dann bereit, diesen langen Weg der Veränderungsprozesse überhaupt zu gehen, insgesamt, inhaltlich? Und für mich ist es so, ich wünsche mir immer ein sehr starkes Wir-Gefühl, auch in den Gremien. Da muss Vertrauen aufgebaut werden, da muss viel miteinander gesprochen werden, da müssen die verschiedenen Meinungen gehört werden und es müssen empathische Menschen da sein, die tatsächlich das auch steuern können. Das ist völlig richtig. Aber auf Anordnung oder durch immer mehr Gesetze werden wir wahrscheinlich das Gefühl von Wir nicht erzeugen, sondern vielleicht vielmehr durch Respekt, durch Toleranz. Das sind für mich Voraussetzungen, um andere Menschen überhaupt zu verstehen und ihnen dann ohne Vorurteile zu begegnen. Für mich sind Unterschiede keine Bedrohung, sondern die Chance für eine bessere Zukunft. Und ganz ehrlich, Menschen zu stärken, Selbstbewusstsein aufbauen, soziales Verhalten zu fördern, das ist das Fundament für eine humane Gemeinschaft, die dann wachsen kann und keine Verlierer zurückbleibt. Das ist ein für Geschäftsführer, für Aufsichtsräte, für Vorstände, für Führungskräfte. Sie alle haben es in der Hand, die Weichen auf diese Vielfalt, Nachhaltigkeit und damit auch auf wirtschaftlichen Erfolg zu stellen. Das ist so.
Das bedeutet aber, dass man diverse Teammitglieder auch in eine Teamfähigkeit überleitet, ja, und dass man das trainiert und dass man das übt, dass man widerstrebende, entgegensätzliche Meinungen und Positionen auch aushält, ausdiskutiert und trotzdem, ja, am Ende des Tages oder am Ende der Sitzung, wann auch immer, zu einem gemeinsamen Ergebnis kommt. Vielleicht nicht zu 100% wie vor 25 Jahren, sondern zu einem mehrheitlichen. Und wenn 70% für eine Entscheidung sind, dann geben die anderen 30% zu Protokoll, warum sie dagegen sind. Aber dann ist die Entscheidung mit 70% gültig und wird exekutiert.
Und ich finde es wichtig, dass dieser Diskurs geführt wird, auch weil die Arbeitnehmervertreter natürlich an der Basis sind. Also wir müssen ja sozusagen im Unternehmen vertreten, was gerade groß entschieden wurde. Ja, ob wir nun dazugestimmt haben oder nicht zugestimmt haben. Aber die Einigkeit muss sein, wenn wir rausgehen, ist das die Entscheidung. Und dann interessiert auch nicht, ob Manuela Rousseau vielleicht ein Nein eingebaut hat, sondern dann ist das die Entscheidung für das Unternehmen. Und die muss von allen auch getragen werden. Ansonsten kommen wir wieder in diesen Kreislauf Polarisierung und Gegeneinander. Und ich habe ja schon immer gesagt, und das ist nicht, also wie soll ich mal sagen, das ist nicht angemessen, um ein Unternehmen mit 21.000 Mitarbeitern in 120 Ländern mit fast 10 Milliarden Umsatz zu führen.
Kommen wir nochmal zurück zu dem, was Sie anfänglich gesagt haben. Grundsätzlich ist für das meiste der Vorstandsvorsitzende verantwortlich, insbesondere wenn es nach außen geht, weil das auch so im Gesetz und in seiner Rollenverständnis festgeschrieben ist. Er vertritt das Unternehmen nach außen. Aber, und das sehe ich mit dem Auge, das kam mehrmals vor im Chat und in den Kommentaren, dass der Aufsichtsrat ja auch eine ganz starke Verantwortlichkeit und Aufgabe als Impulsgeber hat. Und fallen Ihnen da Beispiele aus der Praxis ein, wo aus einem Aufsichtsgremium heraus Impulse an den Vorstand gegeben wurden in dem Bereich der politischen Diskussion?
So konkret hätte ich jetzt nichts im Ärmel, wo ich jetzt gerade sage, es gibt immer Situationen, wenn... Wir haben ja zum Glück auch Anteilseignervertreter, die sitzen in anderen Unternehmen, haben andere Erfahrungen. Und da ist der Wert eben auch wieder von der zweiten Seite, von der ersten Seite, wie auch immer, dass man da auch Themen ansprechen kann. Wie weit seid ihr mit KI? Wie weit seid ihr damit? Was kann man machen? Wie habt ihr das bei euch umgesetzt? Also um dieses Wissen reinzubringen, innerhalb des Aufsichtsrates zu diskutieren und dann eben auch mit den Vorständen zu diskutieren. So, diese Impulse gibt es auf jeden Fall. Und ich finde, es ist auch eine Pflicht, die wir haben, Dinge einzufordern.
Aber ja. Dann muss ich mal eine ganz konkrete Frage definieren, weil wir haben ja den Schwerpunkt auf gesellschaftlicher und politischer Diskussion und demzufolge Entscheidungen. Wer entscheidet, oder jetzt machen wir es losgelöst von Beiersdorf, da frage ich Sie nur nach Ihrer persönlichen Meinung. Wer sollte im Unternehmen entscheiden, wie viele Millionen an welche Partei für den nächsten Wahlkampf überwiesen werden?
Da Beiersdorf nicht spendet, gehe ich so aus. Ach
deswegen
so. Gut, deswegen habe ich nie im Leben über sowas nachgedacht, weil wir es nicht haben. Das würde ich jetzt rein theoretisch sagen, weil praktisch habe ich es nicht erfahren. Die Höhe und ob sollte durchaus ein Thema im Aufsichtsrat sein, vielleicht nicht bei 500 Euro oder so, ja, das meine ich jetzt nicht. Aber wenn es eine größere, markante Summe ist, die auch bei der Partei angegeben werden muss und so weiter, wo es also auf jeden Fall auch öffentlich wird, gehört es auch mit in den Aufsichtsrat, ja, für mich.
Aber da sind Sie natürlich mitten in der politischen Diskussion. Nicht nur, ob die Höhe, ob es 5 Euro sind oder ob es 10 Euro sind, sondern die Frage ist, wer bekommt's? Und die zweite Frage könnte ich hinterher schicken. Jetzt sind wir dann wieder bei Beiersdorf, zu sagen, wir spenden nichts. Ist das nicht eine mangelnde politische Diskussion? Weil eigentlich müsste doch meine politische Meinung als Unternehmen sich auch in der Unterstützung einer oder mehrerer Parteien widerspiegelt. Manche Unternehmen entziehen sich dieser Frage, ich gebe Ihnen gleich die Ausrede, indem sie sagen, wir geben jedem 5 Euro und fördern damit die Demokratie.
Wir geben keinem 5 Euro und fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt, damit wir vielleicht genug intelligente Wähler haben, die wissen, was sie dann tun können. Und sie haben dann auch die Wahl.
Das ist, muss ich sagen, eine sehr charmante Antwort, nicht dem Politiker das Geld zu geben, sondern dem Wähler, damit er die richtigen Politiker wählt, wenn er dann eine Auswahl aus richtigen Politikern überhaupt hat. So. Frau Rousseau, die Zeit rast dahin. Und ich würde gern noch, weil wir ja so viele Kandidaten und Kandidatinnen haben, die alle noch träumen von ihrer ersten Berufung ins Aufsichtsratsmandat und Sie ja nun so ein Paradebeispiel sind seit vielen Jahren. Sie haben, habe ich rausgefunden, letztes Jahr in einem Podcast zusammen mit Ann-Christine Achleitner nun auch eine sehr renommierte sogenannte Berufsaufsichtsrätin, würde ich mal Sie bezeichnen, haben Sie ein sogenanntes Erfolgsrezept für eine Position im Aufsichtsrat verraten und berichtet und wie zugänglich eine Karriere auf dieser Ebene für Frauen heute ist. Können Sie uns konkret mal 2, 3 Tipps für die eigene Reise zum ersten Aufsichtsrats- oder Beiratsmandat verraten? Was muss ich machen, wenn ich eine Frau bin, um an mein erstes Aufsichtsrats- oder Beiratsmandat zu kommen?
Könnte ich jetzt ja überlegen, ob wir Männer was anderes machen müssten. Aber gut, gucken wir mal auf die Innenseite. Wenn die Arbeitnehmer sich aufstellen lassen, ist eine Sichtbarkeit, das Vertrauen im Unternehmen das A und O. Da funktioniert es so. Wenn wir aber auf die Damen gucken, die gucken wir zuerst, die sich für ein Mandat interessieren, dann bin ich manchmal ein bisschen überrascht, dass die sich nicht die Gedanken gemacht haben, welche Kernkompetenz habe ich für das Unternehmen, für das ich glaube, in Frage zu kommen. Habe ich mir überhaupt überlegt, ob ich für Unternehmen A, B oder C mit meiner Kompetenz was machen kann? Haben die überhaupt mal nachgeschaut, welches Kompetenzprofil im Geschäftsbericht abgedruckt ist? Und wo bin ich so gut, dass ich das Wissen tatsächlich auch einem Vorstand hilfreich andienen kann? Das, glaube ich, ist die allererste Frage. Und die zweite ist, neben der Qualifikation, welche Zertifizierung? Wir sind bei Directors Academy. Bei vielen anderen kann ich mir aneignen. Ich werde immer gefragt, ist die Zertifizierung sinnvoll? Ich selber habe sie nachträglich gemacht und ich fand sie hilfreich, weil es waren doch wieder Aspekte drin, die ich so noch nicht wusste und mich auch selbst überprüft habe. Bin ich auch in diesem rechtlichen Rahmen sozusagen fit? Kann ich mich da sehen lassen? Kann ich mitreden? Das sind so die Rahmenbedingungen, die ich erwarte. Und den Tipp, den ich, glaube ich, bei Ann-Christine noch gegeben habe, war, dass ich gesagt habe, man kann ja nicht, muss nicht im DAX-Konzern anfangen. Vielleicht ist auch ein Beiratsmandat oder ein Ehrenamt in dem Bereich schon eine Hilfe, um einfach in diese Strukturen auch reinzukommen und sich warm zu laufen, sage ich mal. Ja. So, das, glaube ich, habe ich auch bei Ann-Christine gesagt.
Also das kann ich nur unterstreichen. Und Sie haben genau das, den ersten Ratschlag, das ist meiner Meinung nach auch der wichtigste, bevor ich überhaupt Interesse habe, muss ich meinen USP und meinen Mehrwert erstmal herausarbeiten und mir selber darüber im Klaren werden, was ich denn mit ins Boot bringen kann und damit das Boot insgesamt eine bessere und höhere Gruppenkompetenz hat. Also da bin ich sofort bei Ihnen. Und der zweite Tipp ist für mich eher so was Selbstverständliches, dass wenn ich Wissenslücken habe, und jeder hat eigentlich Wissenslücken, insbesondere weil es ja auch Defizite gibt zwischen operativem Wissen und Aufsichtswissen, da sind halt viele Dinge dabei, die muss ich nachrüsten und dass ich da rechtzeitig fort- und weiterbilde, halte ich eigentlich für selbstverständlich. Ja. Ob das dann hinterher mit einer Zertifizierung abgeschlossen wird etc., das spielt eigentlich keine Rolle. Hauptsache, ich habe die Wissenslücken geschlossen.
Korrekt.
Echt? Und das Dritte, können Sie das nochmal ausführen? Glauben Sie, dass das überall auch so angewendet wird oder gemacht wird?
Das Dritte, was war das? Ich habe jetzt meine Reihenfolge nicht mehr im Blick.
Sie hatten USB-Mehrwert, Sie hatten Fort- und Weiterbildung Und das Dritte
war in Ehrenämtern vielleicht oder in anderen Gremien.
Ein sogenanntes Übungsfeld zu suchen. Ich sage immer, man kann auch in eine städtische gemeinnützige Gesellschaft gehen, in eine Kirche, in ein Krankenhaus, in ein Pflegeheim. Die wären alle dankbar, hätten sie dort qualifizierte Menschen im Aufsichtsgremium. Also ein Übungs- und Trainingsfeld. Können Sie das nochmal ein bisschen ausführen?
Naja, ich war im Vorstand von St. Nikolai viele Jahre oder bin im Stiftungsbeirat der Kunsthalle. Das ist ehrenamtlich. Da kriege ich kein Geld dafür, aber ich kann mein Wissen aus der Wirtschaft mit einbringen und habe auch in dem kulturellen Bereich, nun bin ich ja auch Professorin für Kultur- und Medienmanagement, also da ist dann auch wieder eine Logik, warum. Aber da ist die Kompetenz da und ich kann die einbringen. Und das ist ein spannendes Mandat, das ich da auch habe. Insofern, es gibt so viele Bedarfe und wir sollten es einfach irgendwo anfangen und uns reinarbeiten und immer gucken, was entspricht meinen Kompetenzen, meinen Neigungen. Wo bin ich wirklich gut? Wo können andere von mir etwas, ich sage das jetzt mal lapsch, absaugen? Was kann ich einbringen? Dafür bin ich ja da, mit oder ohne Geld.
Ja, und dieser dritte Tipp, ich nenne das immer Gremienerfahrung, die kann ich letztlich in unterschiedlichen Institutionen und Organisationen sammeln und habe dann in der Hinsicht auch einen Pluspunkt und dann tut es den anderen auch etwas schwerer fallen, wenn sie mir dann eine Absage erteilen, weil die klassische Absage für einen Newcomer oder eine Newcomerin ist natürlich, dass man sagt, wir halten sie eigentlich für sehr qualifiziert, aber aufgrund der klassischen politischen und Krisensituationen fehlt Ihnen die Gremienerfahrung und deswegen vielleicht beim nächsten Mal.
Ja, genau.
Und das könnte ich natürlich damit prima ausgleichen.
Ja.
Wir sind kurz vorm Ende und ich würde mal zu einem Schlussgedanken kommen, weil Sie ja so multifunktional erfahren sind, Frau Russo. Sie sind ja nicht nur eine Vorzeigefrau im Bereich Gendergerechtigkeit und nachhaltige Philanthropie, wie anfangs erwähnt. Nicht umsonst ist dieser Engagementpreis nach Ihnen benannt worden. Deswegen meine Frage, gehört denn Gendergerechtigkeit und Philanthropie immer noch heutzutage zum gesellschaftlichen und politischen Diskurs? Ist das da nicht schon lange dran vorbei?
Leider nicht. Ich würde jetzt gerne die Frage mit ja, ist längst vorbei, aber ich muss sagen, ja, also wir brauchen sie unbedingt. Was die gleichberechtigte Teilhabe ist wirklich ein Marathon und kein Sprint. Wir sind jetzt eines von 17 Unternehmen, von 160 Unternehmen haben 17 von der Allbright-Stiftung ihren grünen Umschlag bekommen, dafür, dass sie sozusagen sich engagieren für die Förderung eines inklusiven, vielfältigen Arbeitsplatzes. Und Bayersdorf hat 50% Geschlechterparität angestrebt bis 2025. Wir haben das in jeder Führungsposition weltweit sollte jede zweite mit einer Frau besetzt sein. Wir haben das wirklich 18 Monate früher erreicht als geplant. Das heißt, jetzt haben wir eher die Aufgabe zu gucken, dass wir das, was wir geschaffen haben, dass ein dauerhaftes Vermächtnis bleibt. Und ich möchte mal einen kleinen Einschub wagen. Ich habe ein paar Mal gesagt, es ist schön, dass wir jetzt 7 Frauen im Aufsichtsrat haben und 5 Männer. Ich erlebe im Alltag, dass immer mehr Frauenteams auch Frauen nachziehen. Und ich höre dann auch Sätze wie, ja, ich würde ja Männer einstellen, aber die gibt es nicht. Und dann muss ich sagen, platze ich fast, weil ich diesen Satz so oft in meinem Leben gehört habe, dass ich sage, das ist kein Argument, weder in Richtung Männer noch in Richtung Frauen. Sie sind da. Sondern jetzt machen die Frauen teilweise ähnlich wie die Männer. Sie gehen auf ihr eigenes Geschlecht zurück und stellen die ein. Und gleichberechtigte Teilhabe meint, 30% von jedem Geschlecht sollte mindestens vertreten sein. Und ich bitte alle Männer, mutig zu bleiben, dran zu bleiben und sich nicht so mies zu fühlen, wie ich mich 1999 in dem Aufsichtsrat gefühlt habe, als einzige Frau. Auch als einziger Mann fühlt man sich genauso blöd, ehrlich. Wir brauchen die gemischten Teams. Das wäre schon fast
ein Schlusswort, so, also. Wenn wir 18 Uhr hätten. Aber wir haben noch 7 Minuten.
Okay,
dann machen wir noch deswegen was. Würde ich gerne noch mal nachfragen. Sie haben gerade interessanterweise gesagt, von 160 Top-Firmen haben nur 17 diesen grünen Umschlag, den berühmt-berüchtigten, bekommen. Ja. Jetzt versuchen Sie mir doch zu erklären, was haben denn die anderen 143 bisher gemacht? Und was ist deren Meinung, dass die noch nicht so weit sind? Weil das ist ja nun eine sehr bescheidene Quote, 17 von 160.
Ja, deswegen sage ich ja, also ja, Gendergerechtigkeit ist noch viel Luft nach oben. Das ist noch nicht vom Tisch. Das Thema ist noch voll vorhanden.
Warum kneift das und hängt das in so vielen Unternehmen? Warum ist das so schwierig?
Bei diesem Thema bin ich bestimmt, und deswegen habe ich auch gesagt, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. 12 Jahre lang haben wir unterschiedliche Vorstände gehabt und auch die Meinung zu diesem Thema, brauchen wir mehr Frauen in Führungspositionen, ist so unterschiedlich, wie es nur sein kann. Das reichte von, lass mich mit dem Kram in Ruhe, bis, ja, müssen wir was machen und da passiert nichts. An dem Tag, wo wir einen CEO bekommen haben, der gesagt hat, wir sind ein Kosmetikkonzern, unser Geschäft wird überwiegend von Frauen, also die Produkte von Frauen auch gekauft und wir müssen das auch in unserem eigenen Team hier abbilden. Das heißt, wenn ein Commitment vom CEO da ist, ja, dass es zum Geschäft gut passt, wenn dieses Thema auch sozusagen getrieben wird, dann haben sie auch Ergebnisse. Und die kamen jetzt 18 Monate früher als geplant. Ich kann verraten, dass unsere Diversity-Beauftragte jeden Vorstandsbereich genau angeschaut hat, sich hat Zahlen geben lassen, um KPIs zu haben. Welcher Bereich hat bereits genug Frauen, viele Frauen, wenig Frauen? Und welche Maßnahmen können wir anbieten, damit das aufgeholt wird? Und das wurde auch in die Ziele der Vorstände mit aufgenommen vom Aufsichtsrat. Ja? Also das ist von oben vom Aufsichtsrat gewollt gewesen, in der Diversity-Abteilung aufgearbeitet worden und dann umgesetzt. Und der CEO ist stolz und erzählt es gerne und findet, dass das die richtige Haltung ist.
Für Bayersdorf. Es ist wie in vielen anderen Bereichen im Leben, der Fisch glänzt vom Kopf. Und das ist halt ein Top-Down-Thema. Und das ist, glaube ich, noch nicht in allen Organisationen und Institutionen so angekommen, wie Sie es jetzt als Best Practice von Bayersdorf geschildert haben. Frau Rousseau, wir sind kurz vorm Ende und da gibt es immer noch zwei klassische Fragen. Wir sind ja ein sogenannter Aufsichtsratstalk. Wir diskutieren über die deutsche Aufsichtsrats- und Beiratslandschaft. Ist Ihrer Meinung nach in den letzten Wochen irgendwo ein positiver oder negativer Aufreger Ihnen aufgefallen in der deutschen Corporate Governance Landschaft? War irgendwo was besonders gut oder schlecht in der Aufsichtsratsszene?
Ich habe in Berlin eine Veranstaltung besucht. Das ist das Berliner Institut für Governance und Leadership.
Da waren Frau Professor Sandjo.
Ja. Ja, ganz genau. Das war ein großes Highlight. Also wenn man das mitzählen darf, ja, in der Landschaft. Weil das ist neu gegründet worden, das Institut. Und die Energie und das Wissen, was dort in dem Raum vorhanden war, das war so inspirierend. Das hat mich wahnsinnig gefixt, muss ich ehrlich sagen. Es hat mir sehr gut gefallen.
Ja,
sehen Sie das mit oder soll ich noch
irgendwo? Wenn ich noch eine weitere Sache
habe. Sonst kommen wir wieder zurück zur US-Wahl oder zur Auflösung der Ampelkombination. Und wir brauchen in Unternehmen einfach Verlässlichkeit, ganz egal, ja, ob man jemanden mag oder nicht. Aber wir müssen verlässliche Regeln haben, damit die Wirtschaft sich wieder nach vorne bewegen kann. Das halte ich für unabdingbar.
Ja, ja, klar. Das ist, aber nochmal zurückzukommen zur Frau Professor Sandu und das neu gegründete Institut. Ja. Es gibt ja eigentlich nicht jede Woche, aber ich würde mal sagen, in jedem Quartal gibt es irgendwo eine neue Institution, eine neue Organisation, die sich intensiv und über einige oder alle Aspekte aus der Corporate Governance Landschaft kümmert. Und das bedeutet, dass einfach der Bedarf da ist, und dass wir genügend Möglichkeit haben, sich auch einzubringen als einzelner Kandidat, als Kandidatin, als einzelnes Mandatsträger und Mandatsträgerin in die Verbesserung der Qualität und in das Thema Neudeutsch Board of the Future, also zukunftsfähiges Aufsichtsratsmandat. Das ist, by the way, in 4 Wochen mein Thema mit Professor Henning, wo wir explizit über die Aufsichtsgremien in der Zukunft sprechen.
Ja.
Frau Rousseau, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jetzt müssen Sie uns noch einen Schlusssatz geben fürs Wochenende, kurz und knapp, wo wir uns am Wochenende auf dem Sofa an diesen Satz erinnern und an dieses tolle 60-minütige Gespräch. Welchen Schlusssatz, welches Schlussstatement haben Sie uns mitgebracht?
Das gebe ich Ihnen gleich, aber ich möchte noch meinen Dank aussprechen, dass ich hier sein durfte. Und auch mir hat das wirklich Spaß gemacht, Herr Rutter. Recht, vielen Dank. Und den Satz, den ich mir überlegt habe, ist, wir brauchen Aufbruchstimmung. Bitte gleich.
Wir brauchen Aufbruchstimmung. bitte gleich. Das ist doch positiv, trifft auf alles zu. Ich dachte schon, Sie sagen, auch die Männer sollen sich trauen. Das hätten sich zumindest die ganzen Männer gemerkt.
Aber den Satz finde ich super, aber der reimt sich nicht. Frauen trauen, das passt sich. Und ich habe noch nichts gefunden, was ich mit Männer kenne oder ich weiß es nicht. Würde ich gerne
machen. Dann haben wir doch eine Aufgabe an unsere zahlreichen Zuschauer und Zuhörerinnen. Also, dass Männer sollen sich auch mehr trauen und es muss sich reimen, wie Frauen müssen sich trauen. Bitte Vorschläge direkt an Frau Professor Russo. Nochmal vielen herzlichen Dank, insbesondere für Ihre wirklich Insiderkenntnisse, Frau Professorin Russo. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Herzlichen Gruß an alle.
Und vielen Dank auch an unsere zahlreichen Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie immer Hinweis auf ergänzendes Lesefutter, siehe die Homepage von Frau Russo, die eine sehr interessante Homepage hatte. Sehen Sie auch die Links und die Kommentare im Chat. Schauen Sie auf die Directors Academy Homepage oder auf meiner Homepage. Da gibt es auch noch zahlreiches Lesefutter. Das heutige Gespräch können Sie wie immer jederzeit bei Directors Academy nachhören. Am ersten Donnerstag im Dezember geht es weiter und zwar, wie vorhin schon erwähnt, am 5. Dezember, wie immer zur gleichen Zeit um 17 Uhr mit Professor Dr. Peter Henning zum Thema Board of the Future, professionelle Prozesse und Informationsversorgung als wichtige Erfolgsfaktoren. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich, einen schönen guten Abend und bis demnächst. Dankeschön.
Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Es wäre großartig, wenn Sie diese Folge bewerten und unseren Podcast abonnieren. Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Ihre Directors Academy.